Wie Trauer und Schuldgefühle zusammenspielen, dem gehe ich heute zusammen mit Christine Seid auf den Grund. Wir erkennen, dass Schuld, genau wie Trauer übrigens, nicht nur schlecht ist. Wir besprechen, wie wir auch um Menschen, die noch leben, trauern, wenn wir wahrnehmen, wie Stück für Stück unsere gemeinsame Zukunft verschwindet oder kleiner wird. Doch bevor es gleich losgeht mit diesem spannenden Interview, möchte ich dich noch hinweisen auf mein Live-Webinar, das jetzt schon in ein paar Tagen stattfindet, am 15. April um 19 Uhr. Bei Verlust, wenn dein Herz nicht weiß, wohin, komm dazu zu diesem kostenlosen Online-Event über Zoom und lass dich von mir inspirieren. Und vielleicht hast du auch Lust, live mit mir zusammenzuarbeiten, dann komm doch nach München vom 24. bis 26. April für den Workshop Gemeinsam bewegt. Trauern. Alle Infos zu beiden Veranstaltungen findest du in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern, Bewusstsein für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren wollen und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Ja, und heute habe ich eine ganz spannende Gästin hier bei mir, Christine Seid. Christine hat eine Menge Schicksalsschläge erlebt und kam dann irgendwann an den Punkt in ihrem Leben, wo sie erkannt hat, dass diese Schicksalsschläge einen tieferen Sinn für sie und ihr Leben haben. Und heute ist Christine Mentorin für Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, und engagiert sich im Care-Team Kanton Zürich in der psychologischen Nothilfe. Sie ist Gründerin und Veranstalterin des Online-Kongresses Schicksalsschlag meistern. Was genau das ist, das wird sie uns später erzählen. Herzlich willkommen, Christine.
Danke, Tanja. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich würde jetzt gleich mitten reingehen in unser Thema. Ähnlich wie bei mir ist dein Vater früh verstorben. Unsere beiden Väter kamen bei einem Verkehrsunfall ums Leben, doch es gibt einen großen Unterschied. Du warst bei dem Unfall mit im Auto. Magst du uns kurz beschreiben, wie du das erlebt hast?
Ja, also wir haben ja schon früher mal gesprochen, und ich glaube, der größte Unterschied, wenn du einen Angehörigen verlierst, über einen Autounfall eine Nachricht bekommst und du bist selber dabei, ist, dass du zusätzlich noch dieses ganze Verarbeiten vom Unfall dazu hast. Und ich war damals 14 Jahre alt, ein junges Mädchen. Und mein Vater ist neben mir verblutet. Und ich habe ja auch diesen Aufprall erlebt mit dem Unfall. Das heißt, da kamen so ganz viele Facetten rein. Also die eine Facette war, dass ich ganz normal ein Unfalltrauma hatte, aus dem Unfall raus, für mich. Dann hatte ich eine Situation, wo mein Vater neben mir verblutet ist und ich ihm nicht helfen konnte, was massiv mich beschäftigt hat mit Schuldgefühlen für eine ganz, ganz lange Zeit. Werden wir sicherlich später nochmal drüber sprechen. Und dann hat es ja noch die Komplikation bei uns in der Familie gehabt, dass meine Mutter den Unfallwagen gefahren ist. Also auch wieder ein Schuldthema in der Familie. Und das hat die ganze Trauer zusätzlich erschwert. Also es war nicht noch ein normaler Trauerfall, der ja an sich schon wirklich tragisch genug ist, sondern es waren eben ganz klare Traumakomponenten mit dabei. Und das, glaube ich, ist so der Hauptunterschied zwischen dem, was wir erlebt haben. Wobei das überhaupt nicht kleinreden soll, was Menschen erleben, wenn sie einen Angehörigen durch einen Unfall verlieren. Es ist einfach ein anderes Erleben.
Bei dir sind halt viele Komponenten zusammengekommen.
Genau.
Ja, das kann ja auch bei, wie du gerade gesagt hast, anderen Verlusten der Fall sein. Wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich in der Vorbereitung zu deinem Online-Kongress Schicksalsschlag meistern. Da hast du mich ja interviewt. Da werden wir nachher dann auch den kann man sich nochmal anschauen. Da werden wir nachher auch nochmal was dazu sagen, wann das sein wird und wie die Menschen dazu kommen können. Und in dem Vorgespräch dazu, das hast du gerade erwähnt, da sind wir da drauf gekommen, dass unsere beiden Väter bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Bei mir stand halt am nächsten Morgen oder am gleichen Morgen eben die Polizei vor der Tür. Und der Unterschied ist, mein Vater ist gesund gegangen und nie wieder zurückgekommen. Ja. Und du warst in dem Moment, als er gestorben ist, dabei. Das ist einfach ein großer Unterschied. Ja. In beiden Fällen können wir nichts machen. Also ich konnte jetzt mir als kleines Mädchen, mein Papa, kann mir noch so sehr wünschen, dass er jetzt wiederkommt. Der ist nicht gekommen. Und du konntest halt in diesem, du warst halt noch dabei und konntest nichts machen.
Spannend ist ja, dass dein Erleben das Erleben meiner Schwester ist, weil die war nicht beim Unfall dabei. Das heißt, die hat auch einen Vater erlebt, der gesund ging und nicht mehr wiedergekommen ist. Und ich habe eben dieses ganz andere Erleben, ja, was eben auch dann in der Familie zwischen meiner Schwester und mir zum Beispiel gar nicht einfach gemacht hat, weil unser Trauererleben oder die Situation rund um den Tod völlig anders war.
Genau, deine Schwester hatte einen Verlust vergleichbar mit meinem.
Genau.
Und du und deine Mutter hattet einen Verlust zusätzlich mit dem Trauma, nichts machen zu können. Genau. Oder mit dem Schuld, ich habe den Unfall verursacht.
Ja, genau.
Wie alt warst du nochmal?
Ich war 14 Jahre.
Du warst 14 Jahre, ja. Was soll man als 14-Jährige da machen?
Und ich würde gerade mal diesen Satz, den du gerade gesagt hast, aufgreifen mit, ich habe diesen Unfall verursacht, weil ich glaube, das hilft vielen, die mit Schuldgefühlen kämpfen, ihrer Trauer. Also man sagt ja generell, Schuldgefühle zu einem gewissen Ausmaß sind eine normale Trauerreaktion. Also das haben ja ganz, ganz viele. Jetzt in so einem Unfallkontext ist das wie nochmal einfach viel, viel größer und viel, viel stärker. Und interessant ist, meine Mutter hatte ja eine faktische Schuld, ne? Die ist dieses Auto gefahren, die war auch die Unfallverursacherin. Also das war wie so eine faktische Schuld, die da war. Und interessant ist aber auch, was ich als Kind gemacht habe, und ich finde, es ist wichtig für Eltern, die Kinder begleiten, die ähnliche Situationen haben, ist, ich habe mich schuldig gefühlt. Ich habe einerseits gedacht, ich hätte wie den Unfall verursacht. Also ein Gedanke, den ich zum Beispiel hatte, und das ist so ein typisch kindliches Denken. Ja, wenn ich 3 Stunden vorher die roten Sommerschuhe nicht hätte haben wollen in dem Schuhgeschäft, ja, dann wären wir ja früher losgefahren und dann wäre der Unfall nicht passiert. Also das war so die eine Schulddimension, wo gerade Kinder sich so Konstruktionen zusammenreimen, wo ganz, ganz tiefe Schuldgefühle entstehen, die ja Erwachsene gar nicht nachvollziehen können, aber die trotzdem, also mich hat das lange, lange beschäftigt, dieses Gefühl, das ist ein Gedanke oder diese Überzeugung, ich habe den Unfall verursacht. Und dann gab es noch das zweite Phänomen, dass ich versucht habe, die Blutung zu stoppen und sie nicht stoppen konnte, dann wahnsinnig Angst gekriegt habe und aus dem Auto weggelaufen bin. Und da habe ich mich dann für 2 Sachen sehr schlecht gefühlt. Einmal, dass ich faktisch diese Blutung nicht stoppen konnte, konnte aber der Notarzt auch nicht. Aber auch da, als Kind oder als Jugendliche bist du mit 14 oder damals warst du mit 14 schon noch mehr Kind als Erwachsene, war ich ganz, ganz lange über der Überzeugung, ich hätte das irgendwie stoppen müssen. Und das hat ganz lange gedauert, bis ich verstanden habe, die Verletzung war tödlich. Das konnte kein Notarzt und kein Chirurg und auch kein anderer Ersthelfer lösen, das Problem. Aber das war was hättest du mir sagen können, aber es wäre nicht durchgesickert zu dem, was ich gefühlt habe.
Das ist ja auch was ich ganz, ganz oft erlebe. Gerade heute hatte ich das auch wieder in einer Coaching-Sitzung, wo die Frau mit im Haus war, als der Partner verstorben ist und dann halt so unglücklich vor die Tür gefallen ist, dass sie den Raum nicht betreten konnte und ihm nicht helfen konnte. Und da kam der Notarzt dann anschließend und hat gesagt, selbst wenn der Mann jetzt neben ihnen gesessen wäre, sie hätten ihn nicht retten können. Das ist eine Aussage, die verstehen wir hier oben in unserem Kopf. Aber in unserem Herzen, in unserem ganzen System brennt sich das ja so ein. Ich will die Tür öffnen, ich will da rein, ich will was machen. Und bei dir, ich will die Blutung stillen, ich will das jetzt machen. Und dann zu merken, ich schaffe das nicht. Und dann aus der Situation, so hast du es ja gemacht, du bist dann aus der Situation rausgegangen, weil du vollkommen überfordert warst. Und dann schleppt man aber diese Gefühle mit sich rum. Ja, und das haben ja Trauernde auch beispielsweise vielleicht auch bei einer Therapieentscheidung, wenn jetzt jemand schon länger krank ist oder vielleicht im Sterbeprozess ist, dann kommen ja auch die Ärzte, die beziehen uns Angehörige, das habe ich ja auch erlebt, dann plötzlich mit ein und sagen, wollen wir so oder so machen? Und dann steht man davor und sagt, ja, aber Sie sind doch der Arzt, ja, aber Sie sind die Ehefrau, Sie dürfen das jetzt entscheiden, ja, aber ich habe doch gar nicht das Fachwissen, ja. Und vor allen Dingen, ich kann mich jetzt gar nicht darauf konzentrieren, was Sie mir hier erzählen, weil mein Mann stirbt gerade mehr oder weniger im Nebenraum. Und da können dann im Nachhinein auch Schuldgefühle kommen. Ja, habe ich mich falsch entschieden? Hätte ich es doch anders machen sollen? Man kann eigentlich sagen, jetzt wenn ich so mit dir drüber spreche, dass solche Schuldgefühle ja aus einer Überforderung heraus entstehen. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, Überforderung kann ein Aspekt sein. Jetzt aus meiner Erfahrung ist, so aus meinem Weg, ne, also Schuld hat ja einen ganz wichtigen Anteil an meinem Weg gehabt, hat es verschiedene Dimensionen. Also das eine, was ich auch merke, wenn ich andere Betroffene, die mit Schuldgefühlen kämpfen, begleite, ist, wie bist du geprägt? Also bist du als Kind schon immer an allem schuld gewesen? Weil, und das hört sich so banal an, Tanja, aber wenn deine Mama dir dein ganzes Leben schon erzählt, die Mama ist traurig wegen dir, du bist schuld, das Wetter schlecht ist, du hast das Essen nicht gegessen. Also diesen Schwachsinn, den viele Eltern ihren Kindern über Generationen hinweg erzählt haben, wenn das deine Grundprägung ist, dann bist du auch wahrscheinlich, dass du eben gerade in so einer krassen Situation wie mit diesem Unfall jetzt, dass du dabei die Schuld bei dir suchst, natürlich viel prädestinierter, wie wenn du eine Mutter gehabt hast, die dich anders begleitet hat die ersten Jahre oder Eltern gehabt hast, die dich anders begleitet haben die ersten Jahre. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie ist deine Prägung zum Thema Schuld? Und dann ist es auch eine natürliche Gehirnreaktion, weil die Alternative zur Schuld ist ein Gefühl von tiefster Hilflosigkeit. Und ich glaube, dass unser Gehirn sucht ja immer nach Kohärenz. Und aus meinem Erfahrungsweg ist es fürs Gehirn noch einfacher, so absurd es klingt, Schuldgefühle zu haben, als diese krasse Hilflosigkeit zu fühlen. Weil wenn du Schuldgefühle hast, hast du noch ein Minimum an Kontrolle. Das ist, also, das macht überhaupt keinen Sinn von außen betrachtet, weil die Person leidet ja immens an den Schuldgefühlen. Aber die Alternative dazu, diese extreme Ohnmacht und diese ganz krasse Hilflosigkeit und völliger Kontrollverlust, ist noch schlimmer. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo Schuld, und das finde ich hilft immer, wenn man das mal verstanden hat, wenn man wie die Schuldgefühle auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, anerkennen kann für die Funktion, die sie gehabt haben.
Ja, das geht ja generell bei Emotionen so. Jede Emotion hat einen Sinn. Und das finde ich schön, dass du uns das jetzt nochmal so sagst, auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus wahrscheinlich, weil wenn du dann jahrelang mit diesen Schuldgefühlen rumläufst, ich sage das jetzt so lapidar, die begleiten uns ja, die sind ja immer dabei, diese Schuldgefühle. Und wenn man dann erkennt, ach so, die sind ja jetzt gar nicht so schlecht, sondern die bewahren mich vor dieser absoluten Hilflosigkeit, vor dieser absoluten, es geht gar nichts mehr, ich kann gar nichts machen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber den negativen Aspekt davon, dieses, ich hätte ja was machen können, weil das wird ja dann im Zusammenhang mit den Schuldgefühlen immer größer und größer.
Ja, und ich glaube, also wenn ich Menschen begleite, und du hast wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, vermute ich, manchmal hilft es, wenn man über die Schuldgefühle spricht und den typischen Perspektivenwechsel, den wir Coaches halt gelernt haben, reinbringt. Für viele reicht das schon, damit sich sowas umdreht. Und ein Teil davon ist sicherlich auch, was du ja viel machst, über den Körper spüren, wo spürst du die Körper und mal die Schuld prozessieren im Körper. Aber wenn das wie nicht funktioniert, wenn das noch nicht genug ist, dann braucht es eine Begleitung darüber hinaus. Und da gibt es im Prinzip zwei Wege. Das eine ist so typischerweise eine Psychotherapie, wo du da in die Tiefe gehst. Und was mir begegnet ist auf meinem Heilungsweg, ist die Logosynthese. Das ist eine energiepsychologische Methode. Die wirkt im Gehirn ähnlich wie das EMDR. Und das sind beides Methoden, sowohl das EMDR als auch die Logosynthese, die ja sowohl im therapeutischen Kontext eingesetzt werden, als auch im Coaching-Kontext. Und da hilft es wirklich, diese Verknüpfung im Gehirn zu verändern. Und sag ich mal, das im limbischen System zu verarbeiten.
Mhm. Und magst du uns ganz kurz nochmal, also ich selber weiß, was EMDR ist, magst du uns das ganz kurz nochmal in ein paar Sätzen nochmal erklären, EMDR und was der Unterschied zur Logosynthese ist?
Also EMDR ist das evidenzbasiertere Tool, sag ich mal, das gibt's schon länger. Und das ist, wenn du das schon mal gesehen hast, du führst oder wirst vom Therapeuten geführt in die Situation. Also sagen wir mal, die würde jetzt sagen, die Therapeutin, schildern Sie mal, was Sie beim Unfall erlebt haben. Und dann merke ich ja auch, kommen Emotionen hoch, wenn ich das erzähle. Und dann arbeitet die mit so Fingerbewegungen vor meinen Augen.
Also ich sehe das jetzt gerade für alle, die jetzt im Podcast hören und nicht auf YouTube uns zuschauen. Die Christine hat gerade ihren Zeigefinger und ihren Mittelfinger ausgestreckt, die anderen Finger, die hat sie so eingeklappt und bewegt die eigentlich wie so ein Metronom vor ihren Augen hin und her.
Genau. Und die Augen folgen dann sozusagen den Fingern. Und dadurch gibt es eine Reorganisation im limbischen System. Also das Erinnerte wird quasi in der richtigen Sequenz eingeordnet. Und diese Verknüpfung von jetzt bei mir Unfallbild zu emotionenstarker Schuld, die löst sich nach und nach auf. Das ist jetzt sozusagen die Kurzzusammenfassung einfach erklärt. Und man weiß einfach vom EMDR, gibt's einfach schon mehr Studien zu, dass das sehr, sehr gut wirkt im Traumakontext. Und dass es zum Beispiel, gibt's auch Studien zu aus dem Suchtkontext, dass es nachhaltiger wirkt als zum Beispiel Verhaltenstherapie. Langfristig. Kurzfristig haben sie ähnliche Effekte, aber langfristig wirkt EMDR besser.
Okay, also vielen Dank, dass du das sagst. Ich möchte hier einen ganz kleinen Einschub machen, weil ich schon mitbekommen habe, EMDR, da gibt's ganz unterschiedliche Ausbildungen. Wenn du jetzt hier zuhörst und das EMDR dich interessiert und du liest jetzt bei irgendjemanden, dass er oder sie EMDR macht, bitte schau nach, wo hat die Person die Ausbildung gemacht, weil das ist ganz, ganz wichtig, weil so wie du gerade erklärt hast, das ist ein tiefer Eingriff in unser Gehirn. Und wenn das Menschen machen, die da keine fundierte Ausbildung haben in dem Bereich, dann kann das auch gefährlich sein. Aber so wie bei allem, schau immer, mit wem habe ich es da zu tun, weil wenn Menschen diese Methoden anwenden, die eben nicht gut anwenden können, dann kann das auch nach hinten losgehen. Das ist eine sehr, sehr gute Methode. Ich habe das selbst auch mal, das EMDR erlebt. Mich hat ja mal ein Stein im Hochgebirge getroffen, da hatte ich auch einen Traum. Und da hat es sehr gut geholfen. Aber entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, aber das ist mir immer ein großes Anliegen, dass gerade wenn wir jetzt hier Tipps geben in dem Podcast, dann fühle ich mich auch ein bisschen verantwortlich, dass wenn du jetzt hier zuhörst oder zuschaust, ausprobieren möchtest, bitte geh dann zu jemanden, der oder die das wirklich beherrscht und eine fundierte Ausbildung hat.
Und also das spricht mir aus der Seele, ne, weil da gibt's natürlich im Coaching-Markt einfach auch Auswüchse, die nicht schön sind. Und ein Hinweis noch, woran man es erkennt oft, ist, dass die Ausbildung EMDR heißt. Dann ist sie tendenziell ein bisschen seriöser, wenn sie irgendwie andere Namen hat, weil die Coaching-Tools werden oft namentlich abgewandelt, dann ist es meistens ein bisschen unseriöser. Und wenn du sicher gehen willst, gehst du zum Psychotherapeuten, der EMDR macht. Dann bist du, wenn der es kann, es gibt ja auch schlechte Psychotherapeuten,
wie überall.
Da bist du da in guten Händen. Ja. Logosynthese, noch ganz kurz zur Abgrenzung. Wir vermuten, dass die Logosynthese im Gehirn sehr gleich wirkt, wie ich das gerade erklärt habe, mit dem EMDR. Kurzer Hinweis auch zum Kongress, den du angesprochen hast. Im Kongress gibt's auch zwei Interviews, eins zum EMDR und eins zur Logosynthese, wo es nochmal detaillierter erklärt wird, wenn jetzt wirklich jemand einsteigen will. Und die Logosynthese vom Herangehensprozess ist sehr, sehr ähnlich wie beim EMDR. Das heißt, du führst auch die Person leicht in die Situation rein, aktivierst quasi die Emotionen und dann statt den Fingerbewegen vom Auge arbeitest du in der Logosynthese mit der Kraft der Worte, also mit drei Basisprozedere Sätzen, die im Prinzip die gleiche Wirkung haben aus einer Gehirnsicht. Wo die Logosynthese sich unterscheidet, ist, dass die Logosynthese solche Muster, also solche Schuldmuster als Energiemuster sieht. Ja, also das hat einen etwas spirituelleren Touch im Sinne von, dass die Basisannahme ist, alles ist Energie, aber ohne da jetzt in die Tiefe einzusteigen, weil das wäre nochmal ein Podcast, ein separater Podcast. Was ich einfach merke, ich sage auch immer, den Kunden muss gar nicht verstehen, was ich da erzähle an den drei Sätzen, muss einfach mitmachen. Und ich habe auch eine sehr kritische Kundin, die doppelpromoviert ist und die immer sagt, ich verstehe nicht, wie es funktioniert, weil es macht keinen Sinn logisch für sie, aus einer naturwissenschaftlichen, Medizinerin-Sicht, aber es funktioniert. Und da gilt aber natürlich genau der gleiche Hinweis, ne? Also eine Logosyntheseausbildung bedeutet nicht, dass die Person dich bei solchen Themen begleiten sollte, sondern da auch gucken, was hat die Person an Eigenerfahrungen, welche anderen Ausbildungen haben sie. Wenn man mit so krassen Sachen arbeitet, wie jetzt mit dem Unfall, das grenzt schon sehr nach am therapeutischen Bereich und da muss die Person mindestens eine traumasensible Ausbildung haben, also irgendeine Form von Zusatzausbildung, dass die ihre Grenzen gut kennen. Wenn sie das nicht hat, dann würde ich auch da wieder zum Psychotherapeuten eher gehen, der eine Logosyntheseausbildung hat, weil die gibt's ja auch. Ja.
Hättest du denn deiner Mutter mit der Logosynthese helfen können?
Also ich nicht als Angehörige. Das wäre ja, also man arbeitet ja nicht mit Angehörigen. Ich glaube, ihr hättet die Methode bei einem Menschen, dem sie vertraut, helfen können. Das ist nämlich der zweite wichtige Punkt. Egal welche Methode, sind vielleicht 20% oder 30%. Und die anderen 70-80% ist, dass du einen sicheren Raum hast mit dem Gegenüber. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir schaue, oder will ich sagen, okay, auf dich könnte ich mich einlassen. Da glaube ich, du kannst einen Raum halten, du kannst meine Gefühle aushalten. Da würde so eine Methode vermutlich wirken. Wenn du aber ein Gegenüber hast, wo, und das habe ich auch erlebt auf meinem Weg im Fall, eher mit Psychotherapeuten als mit Coaches tatsächlich, wo immer jemand so eine künstliche Distanz wahrt, eher unempathisch ist, immer wieder aufs Kognitive geht und auf Interpretieren, dann bei mir stellt sich ein, ich fühle mich nicht sicher, dann kann der, egal welche Methode der gelernt hat, dann wirkt es gar nichts, oder? Weil ich lasse mich gar nicht auf den Prozess ein. Und deswegen, wenn meine Mutter jemand gefunden hätte, dem sie vertraut hätte, und diese Methode es damals schon gegeben hätte, dann bin ich fest davon überzeugt, das hätte ihr den Weg viel einfacher gemacht. Aber zu der Zeit, der Unfall war 88, wusste man so wenig über Trauma und waren diese Methoden auch nicht bekannt. Das sind ja Methoden der letzten 10 Jahre. Das für sie nicht zur Verfügung.
Dann für sie nicht zur Verfügung. Was ihr zur Verfügung stand, war das Familiensystem mit dir und deiner Schwester. Ihr wart ja die, die dann übrig waren nach diesem Unfall und dem Tod deines Vaters. Wie hat sich denn dieses Familiensystem im Anschluss verändert?
Also gell, für mich als 14-Jährige hat sich das angefühlt, als wäre meine Familie gestorben. Weil meine Mutter war für mich nicht die Hauptbezugsperson in der Familie. Also ich war so ein Papakind, das war mein emotionaler Ansprechpartner. Und die war so stark traumatisiert nach dem Unfall, die war noch weniger emotional verfügbar, als sie vorher schon war. Das heißt, ich hatte wie das Gefühl, ich habe beide Eltern verloren gefühlt und ich habe mich auch sehr als Verlierer gefühlt, weil meine Schwester war eher das Mamakind. Das heißt, ich hatte die Hauptbezugsperson verloren und meine Schwester hatte ihre Hauptbezugsperson noch. Und ich rede jetzt wirklich aus meiner Perspektive. Meine Schwester würde es sicherlich sehr anders schildern, ne? Also das wäre völlig bewusst. Aber in meinem kindlichen Erleben damals als 14-Jährige habe ich mich sehr als Verlierer in der Familie gefühlt und auch als, und jetzt bin ich ganz allein. Also ich hatte nicht das Gefühl, da sind noch zwei. Und auch mein Erleben von Familie war eher so, naja, wir sind eine Zweck-WG, aber nicht, das ist Familie, da bin ich sicher.
Wow, also das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Das war bestimmt eine sehr schwere Zeit. Also auch mit der Schwester, die das nicht so nachvollziehen kann, was sie erlebt hat, mit der Mutter, die emotional nicht verfügbar ist. Da ist man dann schon sehr, sehr einsam.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, in dem Gespräch, das wir vorab so nebenbei geführt haben, da sind wir auch drauf gekommen, dass wenn wir solche Schuldgefühle haben, dass wir dann auch mit der Schuld einhergeht, dieses Gefühl, ich darf nicht mehr glücklich sein. Ja. War das bei dir auch so?
Also ich glaube, was oft passiert, auch wenn ich andere Menschen, die sich mit diesem Thema, ich darf mich nicht glücklich sein, kommt bei mir in sehr vielen Begleitungen vor. Ich vermute mal bei dir auch, wenn du es ansprichst. Und vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Erfahrung, nachdem dein Mann gestorben ist. Bei mir hat es so zwei Aspekte gehabt. Der eine Aspekt war vielleicht ein bisschen Strafe für die Schuld auf einer unbewussten Ebene, so im Sinne von, also wenn ich anders gehandelt hätte, dann wäre der Unfall nicht passiert. Also darf ich denn glücklich sein, wenn ich an sowas schlimm schuld bin? Und der andere Aspekt, was ein sehr wichtiger Aspekt bei mir war, der war völlig unbewusst lange, war dieses, hey, wenn ich wieder glücklich bin, dann verliere ich die letzte Verbindung zu meinem Vater. Weil meine Verbindung zu meinem Vater war immer die Trauer und die Schwere. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich Schwere und Trauer loslasse, dann verliere ich das letzte Stückchen von ihm auch noch. Und das ist so ein krasses Missverständnis und das zu drehen ist wirklich so eine riesen Weggabelung auf dem Trauerweg, weil du danach merkst, okay, ich habe eine ganz andere Nähe zu meinem Vater jetzt auf einer eher Ebene, wo ich ihn eher fühle oder eher wahrnehme, aber die Ebene hatte ich keinen Zugang zu, solange ich noch in der Schwere und der Trauer war. Das heißt, ich habe sie auch nicht sehen können. Und das war so eine Angst, die Schwere und die Trauer loszulassen. Also das ist ein Prozess. Ja,
das berichten bei mir ganz, ganz viele Menschen und man kann richtig sehen, wie sich die Körperhaltung, die Mimik, das Sprechen der Menschen auch verändert, wenn dieser Switch stattgefunden hat. Ja. Und du sagst, wir müssen uns nicht bestrafen, beziehungsweise ich habe das jetzt so formuliert, wir müssen uns nicht bestrafen, wenn ein geliebtes Wesen geht, indem wir in der Dunkelheit, in der Schwere hängen bleiben. Ich habe das ja in meinem Buch beschrieben, da hat eine Freundin, die auch so Motion Teacherin ist, ja zu mir gesagt, ihr Kind ist sehr schwerst behindert und sie hat zu mir gesagt, Tanja, wir dürfen auch glücklich sein.
Ja. Ja, ja.
Und ich war da sind wir schon bei dem nächsten Schicksalsschlag von dir. Du hast ja selbst auch ein mehrfach schwerbehindertes Kind, eine Tochter. Wie war das dann für dich? Weil das kam ja dann zeitlich versetzt. Und wenn wir, ja, also ich bin ja selbst Mutter von zwei Kindern. Wenn wir schwanger sind, dann sind wir ja voll Vorfreude auf das, was kommt. Wir malen uns dann schon aus, was wir mit dem Kind machen und wie wir es beobachten, wie es aufwächst und was dann alles so passieren wird. Und wenn ein Kind dann eben behindert ist, dann sterben ja all diese Träume auch. Ja. Das ist ja auch eine Form vom Verlust.
Und so, gibt es wie so zwei Aspekte, ne? Als Diana geboren wurde, die ist sehr, sehr schnell auch auf die Intensivstation gekommen. Da war klar, da stimmt auch was mit dem Herzen nicht, die ist schwer behindert. Und die ersten zwei Jahre waren wahnsinnig davon geprägt, dass ich einfach nur Angst hatte, dass sie stirbt, weil sie gesundheitlich so labil war und wir auch immer wieder Szenen hatten, wo der Notarzt kommen musste und wir auf der Intensivstation waren. Also da waren mehrere Szenen dabei, wo sie fast gestorben ist. Das heißt, da war ich sehr im Überlebensmodus, im Sinne von einfach gucken, dass das Kind überlebt. Da war ich noch gar nicht in der Trauer. Und als es dann aber ruhiger wurde in unserem Leben und sie medizinisch stabiler wurde peu à peu und diese Dramaphasen zumindest mal nicht mehr im Wochenrhythmus kamen, sondern vielleicht so im alle drei Monatsrhythmus, da hat dann natürlich auch das Thema Trauer angefangen und Raum genommen, weil du trauerst um dein gesundes Kind. Dann kriegst du Diagnosen von Kind wird nie sprechen. Dann trauerst du um ein sprechendes Kind und um die Austausche, die mit deinem Kind möglich sind. Also mit jeder Diagnose wird eigentlich so eine kleine Trauersituation ausgelöst. Und die zieht sich, und das ist der Unterschied zur Trauer nach Verlust, wenn du pflegerisch bist, und das kann ja auch ein Angehöriger sein, der palliativ erkrankt ist, der vielleicht 20 Jahre palliativ erkrankt ist, das gibt's ja mittlerweile auch, ne? Dass Trauer so ein täglicher, also so ein Dauerbestandteil deines Lebens ist. Und ich meine das gar nicht so schwer, wie sich's jetzt anhört, weil ich bin nicht den ganzen Tag in Trauer, aber Trauer ist ein Teil meines Lebens. Und wenn man trauern kann oder trauern gelernt hat, im Sinne von Gefühle zulassen, auch du arbeitest jetzt sehr stark mit dem Körper oder Trauer im Körper zu spüren, dann ist das auch belastend, aber machbar. Aber an irgendeinem Punkt musst du trauern lernen als Eltern behinderter Kinder, sonst hast du ein Problem und wirst krank.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es gerade letztens wieder gehört oder gelesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass es der größte Stress für einen Menschen ist, einen anderen Menschen zu pflegen.
Ja.
Und das, ich stelle mir das ähnlich vor, ob das jetzt ein Kind ist, wo dann Scheibe für Scheibe sozusagen Zukunftspläne wegbrechen und klar wird, das werden wir nicht machen können, das auch nicht. Und aber so ähnlich ist es ja auch, wenn wir einen kranken, erwachsenen Menschen pflegen, wo auch klar wird, das wird nicht klappen. Und das ist ja wie auch so eine Sisyphus-Arbeit. Beim gesunden Kind, dem erklärt man Dinge halt einmal, zweimal, dreimal und beim vierten Mal machen die das allein. Bei einem kranken Kind oder auch bei jetzt einem älteren Menschen, der abbaut, da hört das nie auf. Wir machen jeden Tag immer wieder das Gleiche und statt dass es besser wird, verschlechtert sich sogar noch. Und das ist eine enorme Belastung. Und ich glaube auch, dass es da eine ganz große Unterstützung sein kann, wenn wir verstehen, ich darf mir, obwohl ich ja die gesunde Person bin, ich bin eigentlich die auch Unterstützung braucht. Ja. Weil es eben, ich sag's jetzt nochmal, weil es das Anstrengendste ist, was wir erleben können, einen anderen Menschen pflegend zu begleiten.
Ja.
Mir war das auch ganz lange nicht klar. Aber bei mir, wenn man so Bilder anschaut von vor 10 Jahren, so in der Zeit kurz bevor mein Mann gestorben ist, da schaue ich 10 Jahre älter aus als heute.
Ja.
Weil das mich so erschöpft hat.
Es ist körperlich sehr erschöpfend und psychisch sehr erschöpfend. Ja.
Und emotional.
Und weil, ich wollte gerade sagen, weil du, gerade wenn du jemanden palliativ betreust, wie du deinen Mann, oder es gibt ja auch Behinderungen, die degenerativ sind, ne? Oder ein Alzheimer-Patient oder Demenzpatient, wo es so krass runtergeht, ist, dass du ja auch immer noch mit dieser vorgezogenen Trauer konfrontiert wirst. Ja? Also mit dem, eigentlich, du weißt ja, die Person stirbt. Und das, also die Trauer ist ja auch zusätzlich noch da. Also du hast ja quasi schon mal alles, was ich vorhin gesagt habe, alles, was nicht mehr möglich ist. Dann hast du diese vorgezogene Trauer, also, und dann hast du ja noch den körperlichen Anspruch. Und dann hängt es halt mega davon ab, wie dein Umfeld ist, ob das dich ein bisschen trägt oder ob das zusätzlich noch schlimmer macht. Also da ist die Bandbreite auch sehr groß, ne? Und also die Belastungssituationen im Pflegekontext können immens hoch werden.
Absolut, die Belastungen können ganz groß werden. Und das ist auch interessant, was du da gerade sagst, das Umfeld. Ja. Mir fällt da eine Sache ein. Mein Mann hatte einen Freund, der ist mir nie begegnet. Ich kannte den nur aus Erzählungen von vor 20 Jahren oder noch länger. Und kurz nachdem mein Mann gestorben ist, hat der mich angerufen. Und hat dann gefragt, wie war denn das mit der Pflege und so weiter. Und bei mir war es ja so, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, dass ich ja irgendwann selbst tatsächlich krank war und mein Mann dann in ein Pflegeheim gekommen ist und nie wieder nach Hause zurückgezogen. Und das habe ich da erzählt. Also wir sind da manchmal auch, wenn man gerade in so einem Verlust frisch passiert ist, dann erzählen wir auch, ja, weil es ja auch schön ist, wenn sich jemand interessiert und wir den Schmerz mal darüber sprechen können. Und dann hat doch dieser Mensch, der mich nie gesehen hat, der meinen kranken Mann nie erlebt hat, all die Jahre nicht, zu mir gesagt, ja, aber das hätte man doch schaffen können zu Hause. Da muss man sich einfach nur eine Pflegekraft holen oder 2 oder 3. Aber jemanden ins Heim zu geben, das geht ja überhaupt nicht. Und das ist dann, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, so ein Moment, wo wir dann von außen, also ich wusste ja, ich hätte es ja gar nicht mehr geschafft. Es ging einfach nicht, ja. Deshalb war ich ja selbst auch krank, ja. Dass dann von außen Menschen kommen, die den Fall gar nicht kennen und uns dann noch Schuldgefühle machen.
Ja. Und da merkst du ja wieder, das ist ja immer dieser Satz, ne? Es erzählt dann mehr über ihn als über dich, wo du merkst, da kriegst du eine klare Indikation über sein Wertesystem. Du kriegst ganz klar, wo er sich hilflos fühlt, wo er nicht mit umgehen kann. Nur heute als Coach kann ich das gut spiegeln. Aber damals, wenn ich jetzt sowas gehört hätte in den ersten 2 Jahren von Jana, wenn ich das so in meine Welt übertrage, das hätte mich wochenlang beschäftigt.
Mhm.
Das ist ja das Gemeine, dass wenn wir ein Umfeld haben, was nicht gut ist, dass das so viel zusätzliche Energie saugt und dass das natürlich genau darauf einschüttet, auf alles, mit dem wir eh schon kämpfen.
Eben, und da kann es dann gut sein, wenn wir erkennen, okay, hier ist jetzt eine Person in meinem Umfeld, die triggert jetzt auch nochmal meine Schuldgefühle. Und wenn wir dann erkennen, so wie du es vorhin gesagt hast, die Schuldgefühle an sich, die sind jetzt nicht nur schlecht, sondern die haben auch einen positiven Kern, die bringen mich weiter. Christine, ich würde jetzt ganz gern von dir noch wissen, wann denn dann dieser Switch kam in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist jetzt ja so ähnlich wie gerade jetzt bei der Beschreibung von der Schuld, diese Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, die sind jetzt nicht nur schlecht, sondern ich mache jetzt da auch was draus. Wie kam es dazu?
Das war noch deutlich schon, nachdem ich diesen Switch hatte mit dieser Weggabelung, wo ich gesagt habe, ich lasse Trauer und Schwere los. Und auch wo ich Trauer, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, Trauerideen meiner Familie losgelassen haben, also eher systemische Trauerideen.
Magst du uns, wollen wir da ganz kurz einsteigen? Was waren das
noch
für Trauerideen?
Kurz, ja. Also ich habe einfach gemerkt, dass auch viel von der Schwere und von dieser Schwere, besonders die Schwere in der Trauer, wirklich systemisch war, also quasi Ideen von meiner Mutter, wie Trauer ist und vom Familiensystem, wie Trauer ist. Und als ich das wirklich, ich habe damals das so genannt, als mir das klar wurde, das ist eine Lüge über Trauer. Trauer muss schwer sein, ist eine Lüge. Und das war für mich so ein Moment, wo ich verstanden habe, Trauer muss nicht schwer sein. Das hört sich so widersprüchlich an, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hä, wovon redet die? Trauer ist schwer, ne? Aber bei mir im Prozess war an irgendeinem Punkt, wo ich gemerkt habe, da ist ganz viel Lüge auch drin. Und wenn man die Lüge sozusagen loslässt und das auch denen übergibt, die ja Trauer dann schon über verschiedenste Generationen in Kriegskontexten etc. erlebt haben und nur noch die eigene Trauer, also nur noch die wirklich eigene Trauer trägt, dann wird's echt leichter. Und das ist wieder so ein Paradox, dass wenn man das noch spürt, diese Schwere, dass man denkt, ich verstehe gar nicht, wovon ihr redet, das ist doch unmöglich. Das ist ein bisschen so wie mit der Weggabelung, wenn man sich überlegt, ja, aber was soll denn dahinter sein, wenn ich Schmerz und Trauer loslasse? Aber das war für mich nochmal ein ganz wichtiger Schritt in meinem Trauerheilungskontext, zusätzlich zu dieser Weggabelung, von der wir vorhin sprechen.
Also man könnte auch sagen, diese Vorstellungen, die ja oft auch in der Gesellschaft so herrschen, man muss sich so und so verhalten bei einer Beerdigung, man muss so und so lange weinen, man soll weinen, aber nicht zu viel und all diese Erwartungen, das würdest du sagen, das sind Lügen für
also,
einen
ja,
persönlich.
Das ist dann ein Teil der Lügen, was du gerade sagst. Und das zweite ist auch systemischer, also quasi in Generationen zurück, zum Beispiel die Schwere meiner Oma meine Uroma hat ihren Mann verloren im Ersten Weltkrieg und stand dann da als Alleinerziehende mit zwei kleinen Jungs. Jetzt kannst du dir vorstellen, das war kurz nach 1900. Diese Schwere meine ich auch. Also das ist ja was die geprägt hat als Bild, wie sich Trauer anfühlt. Und da war eben ganz viel mehr drin. Das war ja nicht nur die Trauer um diesen Mann, der im Krieg gefallen ist, sondern da war ja auch dieser ganze Ballast einer Alleinerziehenden Anfang des 19. Jahrhunderts, den sie auch noch mitgetragen hat. Das meine ich eher mit systemisch, ja, sozusagen das alte aus deiner Familie, was mit Trauer verbunden ist, wo ich sagen kann, okay, das war furchtbar tragisch, aber das lasse ich bei meiner Urgroßoma, weil ich lebe im Jahr 2000 irgendwas und das ist nicht Teil meiner Realität heute. Es ist immer noch schlimm, Witwe und alleinerziehend zu sein, aber es ist heute ganz anders wie vor 100 Jahren.
Frauen ja noch einfach gar viel, viel weniger Rechte hatten und viel
weniger
Möglichkeiten.
Die hatten kein Wahlrecht, die waren finanziell, konnten die kaum auskommen. Also das war wirklich fast, das war tief existenzgefährdend. Und damit, das meine ich mit systemisch, also sozusagen das, was auch mit Trauer im Familienkontext weitergegeben wird, also das, was man so als transgenerationales Trauma oft bezeichnet im Kriegskontext, das gibt's aus meiner Sicht im Trauerkontext auch.
Da bin ich ganz bei dir.
Und den Teil quasi gemischt mit dem, was du vorhin gesagt hast, so mit dem Trauerjahr und Trauer ist zu viel und zu wenig und zu kurz und zu lang, was da alles gibt, oder? Und das für mich ist diese Lüge, wo ich losgelassen habe. Das ist eine Lüge, die zählt nicht für mich. Also die war für dich wahr, aber für mich ist es eine Lüge. Und das hat mich sehr befreit.
Das hat dich befreit und wie ging es dann weiter?
Und dann würde ich mal sagen, der Trauerdrops war dann gelutscht, so würde ich das mal salopp formulieren. Also da ging es mir auf der Trauerdimension deutlich besser. Ich hatte ja noch diese Traumakomponente. Ich hatte ja das, was man bei posttraumatischen Belastungsstörungen eben hat, sind diese Flashbacks. Das heißt, ich hatte schon noch auch mit Unfallbildern zu tun, wo ich zum Beispiel, wenn ich damals ein Krimi gesehen habe im Fernsehen und da wurde jemand mit dem Messer verletzt und da war viel Blut, dann hat das mir eben die Bilder getriggert aus dem Unfall. Also das eher diese Traumadimension. Und die hat mich noch länger beschäftigt. Die hat mich länger beschäftigt als die Trauer sozusagen in meinem Prozess. Und da habe ich tatsächlich bei den letzten Flashbacks, die ich hatte, hatte ich wirklich so ein, im Englischen würde man sagen, so ein Epiphany-Moment, so ein Aufwachmoment, wo ich wirklich gehadert habe und gesagt habe, hey, warum hat sich meine Seele so einen scheiß Weg ausgesucht? Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß, das Leben hier unten, oder? Ich habe meinen Vater früh verloren, ich habe ein behindertes Kind, da war Jana schon am Leben. Ich habe x Zeug erlebt und immer wieder kommen diese Flashbacks und immer wieder lande ich in diesem alten Mist drin. Und dann hatte ich eben wirklich so einen Aufwachmoment, wo ich gemerkt habe, hey, weil wenn mein Weg so lang ist und wenn ich so viel ausprobiert habe und vieles auch, was nicht hilft, dann kann ich Menschen begleiten, die auch Schicksalsschläge erlebt haben. Und das war echt, das war ein krasser Moment, weil das war wirklich so ein Aufwachen, so okay, jetzt macht's endlich Sinn. Und tatsächlich, und das ist medizinisch eigentlich gar nicht möglich, waren danach meine Flashbacks weg. Und das, finde ich, ist so eine spirituelle Dimension dahinter, die kann dir ein Psychotherapeut nicht erklären, warum Flashbacks durch so einen Aufwachmoment dann weggehen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Moment. Und da habe ich dann auch meinen Job gekündigt, habe die Ausbildung angefangen und bin wirklich einen komplett neuen Weg gegangen.
Ja, schön, schön. Sonst würden wir nicht heute hier sitzen, du und ich. Ich finde dich eben sehr, sehr inspirierend. Und deshalb habe ich dich ja auch eingeladen hier in meinem Podcast. Du hast mich eingeladen, zuvor zu deinem Online-Kongress zu kommen. Da kann man auch dazu sagen, wir müssen jetzt ja keine Namen nennen, aber wir haben tatsächlich eine gemeinsame Klientin, die bei uns beiden im Coaching war. Das finde ich auch immer nochmal ganz spannend, auch nochmal zu sagen, unterschiedliche Methoden, die müssen sich nicht ausschließen, sondern die können sich ergänzen. Und wenn du jetzt hier zuhörst oder zuschaust und du machst vielleicht gerade eine Therapie, bist vielleicht in einer Trauergruppe oder in einer Trauerbegleitung und merkst, das reicht mir noch nicht, dann denk nicht, ja, aber ich mache ja schon was und bleib dann so auf deinem Weg, sondern streck deine Fühler aus, probier aus, was könnte mir denn noch helfen, wer spricht mich an, wen finde ich sympathisch, wer könnte mich unterstützen. Und das ist ja auch mit so deine Mission, so habe ich das jetzt wahrgenommen, Christine, auch den Menschen zu zeigen, hallo, ihr könnt, wenn ihr einen schweren Schicksalsschlag erlebt habt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Und da hast du ja deinen Kongress ins Leben gerufen. Magst du da noch ein paar Sachen dazu sagen? Ich kann jetzt vorab schon sagen, ich werde auf jeden Fall den Kongress in den Shownotes verlinken, auch alle Infos zu Christine und wie ihr zu ihr kommen könnt.
Ja, also was ich gemerkt habe, wenn ich Workshops gegeben habe für Schicksalsschlagbegleitung, habe ich ganz oft die Reaktion gekriegt, dass Menschen gar nicht verstehen, was es alles an Hilfsmöglichkeiten gibt, dass sie wirklich einfach das Wissen darüber war nicht da. Und das war so eine ganz tiefe Motivation von mir, mit diesem Kongress zu sagen, ich will aufklären. Und im Kongress habe ich ja Mutmacher. Also du warst ja eine Mischung aus Mutmacherin als Betroffene und als Expertin, als Trauerbegleiterin, die über den Körper arbeitet. Und da war eine Mischung von Experten, die einerseits Mut gemacht haben. Ein paar wenige haben einfach nur, in Anführungsstrichen, nur ihre persönliche Geschichte erzählt. Und dann gab es ganz viele, die auch die Psychoedukation betrieben haben, also die aufgeklärt haben über, was ist Trauma, was ist ein Bindungstrauma. Also das, was wir anfangs sagten, die Prägung durch die Mutter, die dir immer sagt schon, du bist aber schuld, dass die Mama traurig ist und deswegen machst du dir 30 Jahre später beim Todesfall deines Mannes Schuldgefühle, die über Bindungstrauma aufklären. Ich hatte Experten wie dich, die über Trauer aufklären, über Familientrauerbegleitung, weil mir so wichtig war, dass die Menschen sehen, hey, es gibt eine Fülle an Unterstützungsmöglichkeiten. Und was mir auch wichtig war, rauszuschälen, was sind seriöse Unterstützungsmöglichkeiten und welche sind nicht so seriös. Also du hast ja auch zwischendurch im Podcast gesagt, hey, guck ein bisschen hin, wer welche Ausbildung macht. Das war mir auch im Kongress ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Leute, die Betroffenen, mit einem Basiswissen aus dem Kongress kommen, wo sie hinterher sich Hilfe holen können, aber nicht blind, sondern mit Wissen einkaufen, also sozusagen ein ausgebildeter Einkäufer, der weiß, was er tut und nicht einfach geben, der ihm einfach irgendein leeres Versprechen macht. Und das gibt's halt in Instagram mega, mega viele, ne, die einfach irgendwelches Zeug versprechen, was gar keinen Sinn macht und gar nicht wahr sein kann, wenn man ein bisschen mit in dem Bereich arbeitet. Und dass die so diesen Fliegenfängern nicht so auf den Leim gehen, sondern dass sie spüren, okay, ich habe hier ein Basiswissen, das hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen und gute Impulse kriegen, wie Heilung aussehen kann. Genau.
Wann kann man denn an dem Kongress teilnehmen?
Also die zweite Ausstrahlung vom Kongress läuft vom 22. Mai 2026 bis zum 5. Juni 2026. Und wenn du jetzt den Podcast später hörst und es ist abgelaufen, sozusagen es ist im Herbst zum Beispiel 2026, dann kannst du auch das Silberpaket kaufen, da sind alle Aufnahmen drin. Das heißt, der ist langfristig zugänglich und das war mir besonders wichtig, weil so viel wertvolles Wissen da drin ist. Also das ist kein Laberkongress, sondern da sind wirklich Experten, Tanja drin, die einfach wissen, wovon sie reden und die ganz, ganz fundiertes Wissen weitergeben. Und mir war so wichtig, dass das langfristig erhalten bleibt. Das heißt, man kann eigentlich auch danach den Kongress immer noch kaufen.
Ja, schön. Also, wenn du irgendwann in weiter Zukunft, die wir uns jetzt auch gar nicht vorstellen können, diesen Podcast hörst, du hast immer noch die Möglichkeit, dank dem Kongress von Christine dir einen Überblick zu verschaffen, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich kann da auch immer nur dazu raten, sich zu informieren, sich seriös zu informieren und eben auch Dinge auszuprobieren und auch gerne dann zu sagen, na ja, das passt jetzt zum Beispiel nicht für mich. Aber dann eben nicht aufgeben, sondern dranbleiben, trauern oder eben auch bei Schicksalsschlägen. Das Weitergehen, das kann mit häufigerem Hinfallen und Wiederaufstehen verbunden sein, als wir uns am Anfang vorstellen können. Also ich hoffe, die Christine und ich konnten jetzt da heute ein bisschen Hoffnung machen und auch Mut. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassend meine Hauptlearnings aus unserem Gespräch heute hier sagen. Also das Erste, was ich für mich heute hier mitnehme, ist, dass tatsächlich das Thema Schuld im Zusammenhang mit Trauer ganz stark geprägt sein kann durch falsche Vorstellungen, durch gesellschaftliche Vorstellungen oder auch Lügen. In Anführungszeichen mache ich jetzt gerade die wir so für uns glauben. Und das kann auch etwas ganz, ganz Altes sein, was mit uns selbst gar nichts zu tun hat. Und auch wenn wir das dann erkennen und merken, diese Schuld, die klebt an uns fest, das ist meine zweite Erkenntnis heute, dann können wir immer noch sehen, es ist Schuld und nicht Hilflosigkeit. Denn mit Schuld kann ich noch umgehen, damit kann ich was machen. Mit Hilflosigkeit ist es schwieriger. Dann, was ich auch mitgenommen habe aus deinen offenen Beschreibungen und Erzählungen, Christine, dass wir, wenn wir ein geliebtes Wesen verlieren, oft nicht nur trauern, sondern uns zusätzlich noch als Verlierer des Schicksals fühlen können und dass das die Trauer auch nochmal erschweren kann. Und das Schöne, was ich mitgenommen habe, ist dieser Satz, wir müssen uns nicht bestrafen, wenn uns ein geliebtes Wesen fehlt, wenn es stirbt oder wenn wir es auf andere Weise verlieren. Wir dürfen mit der Trauer, mit dem Schicksalsschlag und auch mit Schuldgefühlen, wir dürfen glücklich sein. Möchtest du da noch was ergänzen, Christine?
Nee, da kann ich wirklich gar nichts hinzufügen. Ich finde gerade, das ist so ein schöner Abschlusssatz, zu sagen, du darfst glücklich sein mit Trauer, trotz Trauer und in der Trauer.
Danke, Christine. Damit komme ich dann zum Ende unseres schönen Gespräches und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche im Podcast wieder hören oder auf YouTube wieder sehen. Bis dahin herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja und deine
Christine.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr-tanja-pfister.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Du findest mich auch auf den sozialen Medien bei Instagram, Facebook und LinkedIn und wie du Christine finden kannst, das verlinke ich dir in den Shownotes.